Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran, Betty.
Ja, und ich bin mit dem Senf dabei.
Ja, schön. Was glaubst du, worum geht's heute?
Was ist denn für eine Jahreszeit? Irgendwas mit Friedhöfen?
Leider nicht, sondern heute geht's um Entführung.
Oh, und ganz was anderes.
Ja, die letzten Male waren wir in den 50er Jahren, aber diesmal gehen wir nicht ganz so weit weg.
Okay. Sondern?
Naja, schon ziemlich weit, aber nicht so weit. Und zwar gehen wir in den Dezember 1981. Ich finde, ja, wir sind noch frühzeitig drin, aber in 3 Wochen beginnen ja die Weihnachtsmärkte. Also kann man ja jetzt schon mal so in die Vorweihnachtszeit gehen.
Machst du irgendwas? Gehst du zu solchen Märkten?
Ich gehe gerne auf den Weihnachtsmarkt. Du auch?
Ich mag aber nur, wenn der so klein und kuschelig ist, wie zum Beispiel im Kaiserswerth oder den Mittelaltermarkt in Köln.
Köln.
Oder Rostock.
Ja, nach Köln geht's heute auch, allerdings nicht auf den Weihnachtsmarkt.
Okay.
Heute gehen wir nach Köln-Marienburg. Ja, weißt du was über Marienburg?
Nein, aber das klingt wie eine Klostersiedlung. Maria und Burg, das klingt wie eine Klostersiedlung.
Ja. Also Marienburg ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass hier die Reichen wohnen. Und zwar in Villen mit großen Toren und die Stille für sich genießen. Also da gibt es nicht die Mehrfamilienhäuser, sondern Riesenvillen mit einer Familie und großen Torbögen und Rieseneinfahrten.
Warum wohnen wir da noch nicht?
Tja, das.
Wir sind einfach
weil du niemals von Düsseldorf wegziehen würdest.
Wir haben auch noch nicht.
Also abonniert uns, folgt uns, wenn ihr uns mögt.
Ja. Das ist ein guter.
Irgendwo zwischen diesen Mauern verschwindet ein Kind. Und zwar ein 7-jähriges Mädchen namens Nina von Gallwitz. Der Name von deutet auch schon auf
den Adel.
Richtig. Und in dieser Familie auf viel Geld. Es ist Freitagmorgen, der 18. Dezember 1981. Nina packt gerade ihre Schultasche und zieht einen dicken Wintermantel an. Im Dezember 1981 liegt nämlich viel Schnee. Die Mutter winkt ihr noch und Nina verschwindet auf dem Weg zur Schule. Die Mutter macht sich auch überhaupt keine Gedanken, denn hier in diesem Viertel verschwindet eigentlich nie ein Kind.
Ja, da kennt jeder jeden. Alle haben einen oder zwei Wagen, eventuell Personal.
Ja, und sie muss tatsächlich nur ein paar hundert Meter zu ihrer Schule gehen, zu ihrer Grundschule. Aber Nina kommt dort niemals an. Und wie gesagt, Marienburg ist tatsächlich so die Ecke, da fährst du eher mit dem Cabrio durch die Gegend und besuchst deine Freundin im Tennisclub. Aber jetzt fängt der Albtraum einer jeden Familie an. Die Polizei wird allerdings erst später zu dem Fall eingeschaltet. Denn kurz nach dem Verschwinden klingelt im Haus der Familie von Gallwitz das Telefon. Es ist eine verzerrte Männerstimme drin. Und es wird gesagt, wir haben ihre Tochter, keine Polizei, wir melden uns. Die Hausangestellte, die dran geht, beziehungsweise die Mutter, die den Rest hört, beide Frauen sind sehr aufgelöst und holen tatsächlich den Vater dazu, also informieren den Vater von Nina direkt. Der Ton ist irgendwie merkwürdig, beschreibt später die Hausangestellte sowie die Mutter von Nina. Erst kam ein leises Funklingeln, dann nur ein Klicken und Rauschen, als die Stimme gesprochen hat. Was folgt, ist dann der längste Entführungsfall von ganz Deutschland. Dieser Fall wird 149 Tage dauern. Angst bei den Eltern, Schweigen und zermürbendes Warten. Die Familie von Gallwitz ist sehr wohlhabend und auch bekannt. Der Vater Jürgen von Gallwitz ist der Geschäftsmann und die Entführer wissen genau, wen sie sich da ausgesucht haben. Also das ist jetzt nicht irgendein Mädchen, was man mal so eben von der Straße holt, sondern das ist gezielt geplant gewesen. Schon am zweiten Tag kommt ein erster Brief, mit der Maschine geschrieben, ohne Absender. Forderung 1,5 Millionen D-Mark.
Oh, das war damals viel Geld. In den 80ern war das, ich glaube, so viel wie heute 3 Millionen Euro.
Ja, ich würde vielleicht sogar mehr sagen.
Nee, mehr, aufgrund der Inflation und so weiter, das ist eine Menge.
Ja, dass das Mädchen entführt worden ist, soll absolut geheim gehalten werden. Sonst drohen die Entführer mit der Tötung des Mädchens.
Das ist, das ist der Albtraum von Eltern.
Ja, also keine Suchplakate, kein Polizeieinsatz. Und die Frage ist weiterhin, wo ist Nina? Die Familie sitzt in ihrem Wohnzimmer, während halb Köln vom Weihnachtsmarkt schwärmt und draußen überall Lichter aufgehangen werden und die ersten Familien ihre Weihnachtsdeko gerade aufhängen oder noch weiter schmücken, ihre Weihnachtsbäume aussuchen. Stadtpolizei sucht sich die Familie aber einige Fachleute, also Privatermittler. Diese starten eine Telefonüberwachung. Es finden diskrete Treffen statt und wird tatsächlich mit einer Sonderkommission aus Privatleuten gesprochen. Aber das Ganze läuft im Verborgenen. Die Presse erfährt von nichts.
Okay. Ja, was anderes bleibt einem ja nicht über, ne?
Aber gerade das macht den Fall ja auch so besonders und ein bisschen erschreckend und auch sehr gespenstisch. Es passiert mitten in der Stadt und keiner merkt's. Der Vater geht weiterhin zu seinen Geschäftsmeetings. Die Mutter trifft weiter Freundinnen in ihrem Tennisclub. Ah,
okay, das ist natürlich klug durchdacht.
Genau, auch die Angestellten werden zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Und es dringt auch tatsächlich erstmal nichts nach außen. Die Frage ist jetzt, wo ist niemand? Niemand weiß es, keine Zeugen, kein Hinweis. Aber warum auch? Weil schließlich gibt es ja keine öffentliche Befragung nach Zeugen. Kein verdächtiges Auto, kein Schrei. Man muss sich das erstmal vorstellen. 1981 und keine Handys, keine Kameras, kein GPS-Tracker. Maximal ein Autotelefon, wenn überhaupt. Ein Satellitentelefon. Wenn du da ein Kind mitnimmst, dann weißt du, du bist unsichtbar. Die Entführer bleiben aber in Kontakt mit der Familie. Es gibt weitere Telefonanrufe und kryptische Briefe. Es gibt sogenannte Zeitungscodes. Die Familie muss Anzeigen in die FAZ schalten mit geheimen Kennwörtern, damit die Täter wissen, wo das Geld bereitsteht.
FAZ, das ist aber eine ungewöhnliche Zeitungswahl für Köln. Alles drückt, das klingt nach Leuten aus dem Wirtschaftssektor, die diese Zeitung ohnehin abonniert haben. Komischerweise würde ich jetzt sofort denken.
Ach echt?
Ja, natürlich, die FAZ. Wer liest in Köln die FAZ? Das hat einen riesen Börsenteil. Das ist eine Zeitung für Leute, die an der Frankfurter Börse unterwegs sind.
Ja, aber man weiß ja auch, dass die Familie sehr wohlhabend ist. Also
das muss ja auch jemand sein, der aus diesem Milieu kommt. Das liest doch jetzt nicht hier der Einbrecher Otto von der Ecke.
Aber der Vater hat natürlich auch Zugriff darauf in seiner Position. Und das gilt halt auch wirklich gezielt an die Familie von Galwitz. Ja. Aber das ist eine gute Idee. Das ist ja tatsächlich schon für ihn dann direkt so die Quelle. Und vielleicht, wenn du das schon so sagst, ist die Polizei auch nicht unbedingt, was da stattfindet, sondern nur die privaten Ermittler, weil es eben eine gezielte Zeitung für eine gewisse Zielgruppe ist. Ja, aber gut, dass du das sagst, Betty.
Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, was der gute Mann beruflich macht, aber falls der in der Finanzbranche tätig ist, dann ist das natürlich die Zeitung der Wahl.
Okay, also die Eltern inserieren jetzt und wollen darüber mitteilen, dass sie das Geld hinterlegt haben und wo die Übergabe stattfindet. Und es passiert jetzt nach Wochen nichts. Die Führer schicken wieder einen Brief und es wird klar, sie wollen mehr. Und zwar nochmal 2 Millionen Mark.
Boah, das ist eine unglaubliche Summe.
Ja.
Das ist eine unglaubliche Summe mit dem, was schon da ist. Das ist ja ein Riesenbetrag.
Die Anweisungen sind jetzt zur Lösegeldübergabe sehr präzise. Sie klingen, als käme es einem Profi. Und dann kommt der Satz, der diesen Fall legendär macht. Nachdem jetzt wochenlang gar nichts passiert ist, kommt dann ein weiterer an. Und zwar sagt der Anrufer, sie fahren mit dem Nachtzug und werfen das Geld bei Signal 34B ab.
34B? Das klingt ja fast wie ein Tatort.
Also wirklich wie so ein Tatortfall. Das war damals ziemlich, wirklich wie so Special Effects, weil du dir jetzt mal vorstellst, du wirfst jetzt das Geld aus einem fahrenden Zug mitten in der Nacht irgendwo an einer gekennzeichneten Stelle ab, über ein Gleis, was niemand so kennt. Also da stellt sich jetzt bei mir die Frage, arbeitet derjenige bei der Bahn? Du hattest ja vorhin schon gesagt, bei dieser speziellen Zeitung jemand von der Börse, aber wenn jemand so speziell einen Streckenabschnitt benennt, müsste er sich ja auch zumindest im Bahnhofswesen auskennen, oder?
Also, ja, könnte sein, ja. Klingt plausibel.
Nachdem jetzt die Entführer sich wochenlang nicht gemeldet haben, hat sich die Familie doch dazu entschieden, die Polizei heimlich verdeckt zu informieren. Sie sind aber im Hintergrund. Die Polizei versucht, die Anweisung zu entschlüsseln, was da jetzt hintersteckt, und versucht jetzt auch, die Gleise nachzuvollziehen und sucht Streckenabschnitte ab, überwacht dann verschiedene Streckenabschnitte. Aber so viele Leute kannst du ja gar nicht zur Verfügung stellen, dass jeder Streckenabschnitt gesichert ist, wo jetzt hier jemand auftauchen könnte. Ja, doch die Entführer sind der Polizei immer einen Schritt voraus. Jürgen von Galowitz sitzt im Abteil. Die Übergabe ist besprochen. Der Mann ist nervös. Er macht sich Sorgen um seine Tochter. Fragt sich natürlich, mache ich hier alles richtig? Ist das richtig, dass ich die Polizei informiert habe?
Naja, aber wenn man wochenlang nichts mehr von seiner Tochter gehört hat und weiß, dass die entführt ist, dann hat man die Vermutung, dass sie entweder was passiert ist oder dass sie gar nicht mehr lebt. Also das ist ja eigentlich kaum noch auszuhalten.
Ja. Der Vater sitzt am Fensterplatz, trommelt immer wieder auf die Armlehne und hat neben sich eine Tasche, Inhalt 2 Millionen Mark. Er fährt durch die Nacht von Köln Richtung Süden. Draußen absolute Dunkelheit. Nur ab und zu ein rotes Signallicht. Ob alles gut geht, fragt er sich. Dann kommt das vereinbarte Zeichen. Ein bestimmtes Blinkmuster taucht auf. Er steht sofort auf und öffnet das Zugfenster. Damals war das ja noch wesentlich einfacher.
Dann die schönen Fenster, die man auf...
Ja, in diesem kleinen Abteil ist auch sonst niemand. Das hat er für sich gemietet. Und dann wirft er das Geld in die Dunkelheit. Er nimmt ein Taschentuch aus seiner Tasche und wischt sich die Schweißperlen ab, ob er alles richtig gemacht hat. Dann hört er einen dumpfen Aufprall und atmet durch. Jetzt muss er abwarten. Und dann kein Geräusch, nichts. Der Vater steht noch eine Weile an dem offenen Fenster und ja, alle Gedanken im Kopf. Aber es kommt kein Anruf, keine Bestätigung, keine Spur. Die Polizei durchkämmt die Strecken zwischen Koblenz und Frankfurt, aber vergeblich. Nichts, keine Fußspuren, keine Personen, die irgendwie verdächtig sein könnten. Gut, jetzt haben wir 81. DNA irgendwo zu nehmen oder einfach sinnlose DNA zu nehmen, ist damals mit der DNA-Analyse natürlich nicht möglich. Und überhaupt, welche Spuren soll man sichern? Man weiß ja nicht, wen man sucht. 2 Millionen Mark, einfach weg. Und keiner weiß, ob es überhaupt jemand abgeholt hat oder ob es da irgendwo noch liegt. In irgendeinem Graben, in irgendeinem Gebüsch oder unter verrottetem Laub. 5 Monate vergehen, 149 Tage. Die Eltern leben wie im Schatten, in ihrem eigenen Haus. Bleiben immer am Telefon, der Vater verlässt auch kaum noch das Haus, die Mutter schon gar nicht. Tennisclub-Treffen.
Ja, arbeiten gehen, ne? Da geht man ja nicht mehr arbeiten, dann ist ja die ganze Existenz der Familie sozusagen ruiniert.
Ja gut, der Vater ist ja immer noch dieses Vorstandsmitglied. Kann vieles von zu Hause aus machen, hat vieles seinen Geschäftsführern überlassen. Kein Lachen mehr im Alltag, gar nichts. Die Eltern sitzen einfach nur wie leblose Hüllen da, versuchen irgendwie zu überleben, haben weitere Ermittler eingeschaltet, private Ermittler, aber nichts passiert. Dann, am 15. Mai 1982, ruft das Telefon wieder an. Die Stimme dieselbe, nur 3 Worte. Sie ist frei. Die Mutter und der Vater können jetzt ihren Ohren nicht trauen und fragen sich jetzt gerade, ist das vielleicht auch ein Trittbrettfahrer, der jetzt irgendwie einen Scherzanruf macht oder irgendjemand, der sich dann so bereichern will. Aber tatsächlich, nachdem dann die Polizei und private Ermittler informiert sind, Nina in einem Waldstück bei Siegburg gefunden. Sie steht da, im Pyjama, völlig verwirrt, ein bisschen abgemagert, sehr lichtempfindlich, aber unverletzt. 5 Monate Gefangenschaft und kein Mensch weiß, wo sie war. Sie war jetzt damals 7 Jahre alt oder ist dann 8 geworden über ihren Geburtstag. Da ist man ja noch sehr kindlich. Das ist der Moment, wo du denkst, endlich ist alles vorbei. Aber eigentlich fängt der Albtraum jetzt erst richtig an. Wer weiß, wer der Täter ist? Ist er vielleicht noch da draußen? Und wie konnten die das so perfekt durchziehen, ohne dass es irgendwem aufgefallen ist? Ja, jetzt habe ich dir mal so ein paar Fotos mitgebracht, die dann, das sind alles die Reporter. Das sehen jetzt gerade ein Schwarz-Weiß-Bild, das laden wir euch auch auf Instagram hoch. Das sind Leute, die glücklich sind und erfahren wollen, wie es Nina jetzt geht, die sich so, ja, angeschlossen haben. Aber das hier vorne sind alles Reporter, die vor dem Haus stehen und natürlich so wittern, wie es Nina jetzt geht. Nina ist, sieht so ein bisschen mit ihren kurzen Fransen an, so ein bisschen jungenhaft aus. Ist aber natürlich hier in so einer Baumwollbluse sehr schick gekleidet, alles in Schwarz-Weiß. Wir laden euch das hoch. Und hier ist nochmal so der Abschnitt, wie der Vater in den Zug gestiegen ist, zu sehen. Das sind so die Bilder. Ja, Betty hat gerade gestaunt. Da stand eine ganz schöne Reportermenge vor dem Haus von der Familie, die jetzt alle natürlich auf die Titelstory und auf den Durchbruch für sich selbst hoffen.
Wie kommt die Polizei denn mit den Ermittlungen voran? Oder was kann Nina, da irgendwas zu sagen, wie es ihr denn so ergangen ist?
Also sie hat nur in einem dunklen, ich sag mal, Kellergebäude gelebt und erstmal ist die Familie auch froh und versucht jetzt erstmal die Nina wieder so ein bisschen aufzufangen. Jetzt Januar 1982. 4 Wochen, in denen die Zeit stillsteht. Das Haus der Familie von Galvis ist abgeschottet wie eine Festung. Niemand weiß, was drinnen passiert, aber draußen fragen sich natürlich alle. Und deshalb jetzt gerade diese Reportermenge. Die lauern quasi dazu und lauern darauf, jetzt irgendwie ein Interview zu kriegen. Wie kann ein Kind einfach verschwinden mitten in Köln? Was denkst du? Wie kann ein Kind in Köln verschwinden?
Naja, die war auf dem Schulweg, da ist jemand gehalten, hat das Auto vor sie gestellt, hat sie gepackt und reingezerrt.
Und da ist auch zum Beispiel der Hahnwald in der feinen Ecke von Köln, wo Nina herkommt. Da wohnst du nicht in irgendeiner Bude oder ne, mit Blümchentapete. Da hat jeder Briefkasten quasi eine eigene Heizung. Aber die Entführer haben es geschafft, da einfach reinzugrätschen und zu hören.
Ich meine, es ist ja jetzt nicht die große Kunst, ein Auto zu nehmen, sich in so eine reiche Gegend, wo lauter Villen stehen, sich hinzufahren und dann da zu warten, bis da ein Kind vorbeikommt. Und dann springen die raus und schnappen die sich. Ja, da ist keine Menschenseele. Wer da wohnt, der hat ein großes Auto. Der fährt in seine Garage mit Fernbedienung geöffnet. Wer soll da sonst sein? Da ist niemand.
Stimmt, aber du musst auch ein Auto haben, was nicht auffällt. Das heißt, du musst dir eins mieten. Oder du musst...
dein eigenes.
Genau, nimmst dein eigenes. Wäre aber dumm, wenn du da ein Auto hast, was mit deinem eigenen Kennzeichen versehen ist. Aber gut, 82, es gab noch nicht so viele Kameras, nicht wirklich.
Du kannst das Kind auch überreden, du kannst sagen, vielleicht hast du auch vorher schon Vertrauen zu dem Kind aufgebaut. Kann aber, dass es freiwillig einsteigt, obwohl Mädchen steigen selten freiwillig ein, aber...
Das stimmt. Also die Polizei ermittelt, aber halt verdeckt.
Und Nina selber hat nie gesagt, ob sie reingerissen worden ist, hat sich da nie zugehört.
Ja, du bist viel zu neugierig, Betty, warte ja doch erstmal ab. Ja, also keine Pressebericht bisher, kein Fahndungsplakat. Alles läuft unter dem Codenamen Aktion Käfig. Ein kleines Team von Bundeskriminalbeamten arbeitet hinter den Kulissen. Doch die Befehle kommen nicht von den Ermittlern, sondern von den Tätern. Spannend. Den Führer rufen immer wieder an, nur zur gleichen Zeit, nie vom gleichen Ort. Manchmal redet nur eine Stimme, manchmal laufen Tonbandaufnahmen mit Ninas Stimme. Mir geht's gut, ich möchte nach Hause. Das reicht, um die Eltern wach zu halten. Also stell dir das mal vor, jeder Anruf, den du hörst und den du hoffst, wird halt immer wieder die Stimme von Nina abgespielt. Und die Entführer haben immer wieder noch um Geld verhandelt. Die Ermittler haben dann auch noch mal zwischen den verschiedenen Lösegeldübergaben alle Karten gewälzt, sitzen da mit Kaffeebechern, sind das auch noch mal abgegangen. Warum ist das eine schiefgegangen? Warum hat dann nach der ersten Geldübergabe niemand gemeldet? Aber irgendwie kommt die Polizei nicht so wirklich auf irgendeine Theorie. Zuerst verdächtigt die Polizei jemanden aus dem Umfeld, und zwar einen Angestellten, der Zugang zum Haus hat. Irgendwie passt das nicht so ganz. Kein Lösegeldzugriff, keine Bewegung auf dem Konto. Die Ermittler lassen hunderte Telefonate abhören. Sie rekonstruieren Fahrpläne. Die Bahn analysiert, wird mit in die Analyse gezogen und die Tonbänder auch. Das Ergebnis? Nichts. Die Stimme ist verzerrt. Die Umgebungsgeräusche passen nicht zu dem Angestellten.
Wie gruselig das auch jetzt für Hausangestellte ist.
Ja.
Sei jederzeit unter Verdacht geraten. Da muss ich das vorstellen, welche Einschränkung von Grundrechten das für Angestellte bedeutet, wenn deine ganzen Telefonate da nachträglich abgehört werden.
Mhm. Ja, oder währenddessen zum Teil ja noch, genau.
Ja. Mhm.
Im Februar meldet sich ein anonymer Tippgeber. Er behauptet, er kenne Ort und Gefangenschaft oder kannte Ort und Gefangenschaft von Nina, eine alte Scheune bei Treusdorf. Die Polizei hatte dann das Gebäude zwischendurch gestürmt, aber auch da war Nina nicht zu finden. Alles war leer. Und irgendwie stand so die Polizei in dieser Zeit jetzt in den Monaten wirklich so, ja, als so die Narren, als die eine Truppe von Trotteln da. Und während da die Scheune auseinandergenommen wird, sitzt das Mädchen woanders und hat auf Hilfe gewartet. Die Entführer hatten das aber allerdings mitbekommen und hatten dann zwischendurch auch, was sich hinterher herausgestellt hat, ja, mit einem sehr wütenden Anruf reagiert. Noch eine Aktion und ihr seht sie nie wieder. Das sind jetzt so die Zwischenstände. Und von da an arbeitet niemand mehr laut und es wird auch nichts mehr bekannt gegeben.
Aber das heißt ja auch wieder, dass sie die Ermittlungen beobachten.
Die Eltern hatten selber in der Zeit, wo sie von Nina nichts gehört hatten, Anzeigen geschaltet in dieser Zeitung, die mir erwähnt hat, mit kryptischen Texten. Familie wohlauf, Treuebestätigung oder Gespräch möglich, warten auf Zeichen. Jeder Satz ist ein Signal an die Entführer und sie antworten wieder über Tonbänder. Immer freundlich, fast sehr höflich. Wir danken für Ihre Kooperation.
Ja, das klingt irgendwie schon ein bisschen nach Leuten aus dem Finanzsektor eigentlich. Mhm. Ne?
Ja.
Und auch die Wahl der FAZ, das ist einfach eine teure Zeitung auch, die kostet viel Geld. Die versteht auch gar nicht jeder. Also, Entschuldigung, das klingt jetzt böse, aber das ist eine Zeitung für Gebildete, für Frankfurter und für Finanzleute.
Auch ich jetzt, die nicht aus dem Börsenwesen kommt, könnte damit jetzt nichts anfangen.
Ja. Also, ich meine, Politiker lesen den natürlich, klar. Ich meine, sie ist wirklich sehr gut. Sie hat natürlich auch weltweit einen Ruf, die FAZ. Das muss man klar sagen. Das ist eine weltweit führende Zeitung. Ne?
Also wie gesagt, jetzt gehen wir hier nochmal durch, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist.
Mir fällt gerade ein, die kann man auch im Ausland beziehen. Die FAZ, weil sie natürlich eine Zeitung ist mit Weltgeltung, kann man sie auch in London kaufen. Du kannst sie auch in Paris kaufen.
Ja, aber das macht ja dann die Spur noch weiter.
Also das macht die Spur noch weiter, fällt mir gerade ein. Das ist eine der wenigen Zeitungen, die du weltweit kaufen kannst. Und das kannst du nicht jede, aber die FAZ.
Genau, jetzt gehen wir nochmal den Schritt kurz, bevor dann die Nina wieder aufgetaucht ist. Es ist März, April, die Tage vergehen. In Köln blühen die Magnolien, aber im Haus der Familie von Galwitz ist immer noch Winter. Der Vater sitzt nachts vor dem Telefon, die Mutter bewacht Ninas Zimmer. Ihre Schultasche liegt noch auf dem Schreibtisch. Niemand traut sich, irgendwas wegzuräumen. Diese Art von Stillstand, die so einem den Kloß in den Hals treibt. Und der Psychologe, den die Familie hinzuzieht, weil sie sich selber nicht mehr anders zu helfen weiß und zu Rate zieht, rät einfach nicht aufzugeben. Aber wie gesagt, die 149 Tage sind eine Ewigkeit, wenn du nicht weißt, wo dein Kind ist. Dann, im Mai 1982, meldet sich die Stimme wieder. Sie werden die Anweisung genau befolgen. Der Vater soll wieder mit dem Zug fahren, diesmal nachts Richtung Koblenz. Signal 34B. Hatten wir ja gerade gesagt, er wirft das aus dem Fenster und dann wurde Nina freigelassen.
Aha.
In diesem Waldstück. Ja, und zwar am 15. Mai morgens leise, man hört den Tag kaum atmen, ein Autofahrer meldet ein Kind am Waldrand bei der Raststätte Ohlixer Heide.
Ach ja, die kenne ich.
Es ist Nina lebend.
Ohlixer Heide kenne ich, es ist relativ einsam.
Und dann steht sie da nach 149 Tagen und du willst eigentlich nur eins, dein Kind in die Arme nehmen, aber du traust dich kaum. Weil du nicht weißt, was hat sie gesehen, was ist ihr passiert.
Mhm.
Nina kann jetzt später, und das ist jetzt endlich der Teil, nachdem du gefragt hast, nur bruchstückhaft erzählen. Sie war in einem Zimmer, einem Bett, eine Frau, die für sie sorgte.
Na, guck mal an.
Aber keine Gesichter, weil die Masken anhatten. Aber sie sagt ganz klar, es war eine Frau. Da steht auch keine Adresse oder so drauf. Ich meine, zweite Klasse, okay, ein bisschen kannst du doch schon lesen. Alles ist für Nina wie ein Traum, aber sie verdrängt auch viel. Die Polizei durchkämmt die Gegend, hunderte Hinweise, keiner führt zum Ziel. Das Geld bleibt verschwunden, die Täter bleiben unsichtbar. Und du fragst dich, wie kann das so sein? Mitten in Deutschland, mitten in einer großen Stadt und keiner findet die Täter. Manchmal wurde auch ein krimineller Clan hinter all dem vermutet. Andere sagen, es sind Bekannte aus dem Umfeld der Familie.
Das würde ich jetzt auch vermuten, tatsächlich. Ich würde auch den Bekannten- und Verwandtenkreis der Familie vermuten. Das läuft alles zu gut organisiert mit einem Zimmer und mit auf das Mädchen aufpassen. Das ist zu gut organisiert. Die wissen auch offenbar genau, wie viel kann die Familie jetzt auf einmal sofort flüssig machen, ohne das Haus zu verkaufen. Wie viel haben die flüssig? Das würde ich unter Insiderkenntnissen verbuchen.
Ja, viele vermuten in ihren Theorien auch, einen oder mehrere Ex-Polizisten dahinter gesteckt haben könnten. Oder Leute aus der Bahn in höheren Positionen, die das geheime Bahnnetzwerk kennen und auch so diesen Streckenverlauf, dass sich da mehrere zusammengeschlossen haben.
Wenn es natürlich mehrere Täter sind, dann bringt jeder seine Kompetenzen mit ein.
Ja.
Und dann ist der eine vielleicht ein Experte bei der Bahn und der andere arbeitet im sozialen Bereich, und die Frau zum Beispiel, und der dritte ist halt einer aus dem Bankwesen.
Richtig.
Und sozusagen ist das ein Team und jeder bringt seine Kompetenzen ein.
Ja.
Und deshalb scheinen die bis jetzt ja sehr erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen natürlich.
Fast 45 Jahre später ist der Fall immer noch offen.
Nee, ernsthaft? Ich habe gedacht, du bringst uns jetzt der Lösung nahe.
Nein, der Fall ist ein Cold Case.
Ist ein Cold Case.
Leute, wir müssen jetzt die Bahnstrecke entlang gehen. Vielleicht finden wir die 1,5 Millionen und die anderen 2 Millionen irgendwo, die der Vater abgeworfen hat. Keine Verhaftung, kein Geständnis, kein Schlussstrich, nur Fragen. Wie viele Menschen wissen die Wahrheit jetzt wirklich oder wer schweigt bis heute? Nina ist natürlich jetzt selber schon in den 50ern und lebt jetzt ein gutes Leben und will darüber auch gar nicht mehr sprechen. Die Eltern sind ja mittlerweile auch verstorben. Und vielleicht liegt das Geld mit der Tasche irgendwo noch in irgendeinem Graben zwischen Bahnschotter und Laub.
Ich glaub's nicht.
Das wird ein Gespenst aus den 80er Jahren, das in Ruhe bekommt.
Ich glaube, dass dieses Gespenst ganz schnell Beine bekommen hat. Irgendjemand, und sei es ein Gleisarbeiter, hat mit Sicherheit einen Millionenbetrag gefunden. Also irgendwer wird das Geld schon haben. Nicht, dass plötzlich unsere ganze Hörerschaft aufbricht zum Suchen nach dem Geld.
Das wäre doch mal ein tolles Feedback fürs Wochenende.
Ja, stimmt. Und eine tolle Gemeinschaftsaktion unserer Hörer.
Also wer hat demnächst Zeit und möchte auf die Schatzsuche gehen?
Ja, 34b.
Ja, genau.
Zwischen Frankfurt und Koblenz, ne?
Ja, richtig. Wie gesagt, Nina lebt heute ihr ganz normales Leben. Man hat dann noch versucht, ja, so ein bisschen aus ihr rauszubekommen. Was jetzt noch zu sagen ist, sie wird in eine Decke gewickelt, wurde sie dann, nachdem sie gefunden wurde, schnell ins Krankenhaus gebracht. Dort hat man schnell festgestellt, dass sie wirklich gar keine Verletzung hat, auch keinen Missbrauch oder so erlebt hat, sondern das Mädchen hat einfach nur gesagt, ich will jetzt nach Hause.
Gentleman-Täter.
Ja, aber du siehst trotzdem Angst in ihren Augen und die Augen sind auch leer. Also die hat wirklich auch psychisch gelitten. Sie kann nur erzählen, ein Zimmer, eine Frau, aber nur die Stimme, weil die Frau hat Maske getragen. Ein Radio, das oft lief, Nachrichten, Schlager, Werbespots. Und das war ihr Kalender, aber die Ermittler hoffen natürlich, dass sie helfen kann, aber jedes Gespräch endet dann in Schweigen, nachdem sie immer wieder und immer wieder von den Ermittlern ja befragt worden ist. Kein Name, kein Dialekt, nur Gerüche. Es roch nach Holz und Kaffee, sagt sie manchmal. Also sagt, und das Kind will eigentlich nur vergessen.
Und Kaffee, okay. Also die Leute mögen einen starken Kaffee, den des anderen riechst du nicht so. Also starker Kaffee, der deutliche Gerüche verursacht. Kaffeeliebhaber, okay. Holz, du hast einen Kamin.
Ja. Aber das sind auch viele Menschen. Kommen wir mal weiter. Nina versucht jetzt wieder Kind zu sein und jedes Verhör wird aber immer aggressiver. Nina macht immer mehr zu. Also entschließen sich dann die Eltern, das jetzt auch mal ruhen zu lassen und ihre Tochter wieder, wie gesagt, in ihren Alltag einzuführen und Kind sein zu lassen. Im BKA und in Köln laufen interne Diskussionen. War die Polizei zu laut? Wurde die Familie überwacht? Da gab es jemanden, der mehr wusste, als er zugab. Ja. Ne, und jetzt beschuldigen die sich so gegenseitig, wer hat hier irgendwelche Fehler begangen? Wer hat was verraten? Klassiker, wenn nichts mehr läuft, sucht man sich irgendeinen Schuldigen in der eigenen Akte.
Und das tun
sie monatelang. Es tauchen Hinweise auf, ein ehemaliger Bahntechniker mit Funkkenntnissen und ein Ex-Polizist, der kurz darauf wohl untergetaucht ist,
Das kann man mit 2 Millionen, aber gut.
Ja, das gibt keine Beweise. Es gibt viele Theorien. Die eine sagt, ein professionelles Erpresser-Duo. Die anderen, ein Ring von Insidern aus Wirtschaftsleuten und Polizei. Und dann diese dritte Theorie, die nie offiziell bestätigt wurde, dass sie da gar nicht von Fremden festgehalten wurde, sondern in einem privaten Umfeld, bewusst abgeschirmt, um Geld beiseite zu schaffen für die Familie.
Ja, das kann ich mir dann schwierig vorstellen.
Aber das sind nur Spekulationen. Und die Spekulationen wurden dann irgendwann zum Mythos. All die Geschichten enden öffentlich. Monate nach der Freilassung explodiert Köln. Zeitungen drucken Schlagzeilen wie 149 Tage in der Gewalt von Erpressern. Kind einer Bankfamilie, Täter nie gefasst. Aber die Familie schweigt. Kein Interview, keine Auftritte. Sie ziehen sich komplett zurück. Kann ich aber auch verstehen, nachdem die Familie so zerrissen war, man selber wie ein Zombie gelebt hat.
Ja, trotzdem kann man den Tätern in Anführungsstrichen natürlich dankbar sein. Sie hätten das Kind danach ja auch umbringen können.
Ja.
Man kann im Grunde den Tätern dankbar sein, dass sie sich an Verabredungen gentlemanlike gehalten haben. So idiotisch das jetzt klingt, ja. Sie hätten es auch nehmen und verschwinden und das Kind trotzdem töten können. Also
das stimmt. Ja, was soll ich euch sagen? Und zwar 1986, 4 Jahre nach der Entführung, stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlung offiziell ein. Keine Spur, keine Anklage, kein Täter. Wann dann ist Archiv, Karton 3487, Vorgang NVG. und alles wird eingelagert. Und da liegt sie jetzt zwischen verstaubten Mappen und alten Kaffeeflecken. Irgendwann hat da mal jemand draufgeschrieben, Fall ohne Aussicht auf Erfolg. Aber manchmal kann man ja vielleicht doch noch was finden. Und zwar 40 Jahre später, 2022, ein Journalist aus Köln öffnet den alten Fonds und die alten Akten. Er arbeitet für eine True-Crime-Serie und er findet etwas Merkwürdiges. Ein anonymer Hinweis, Brief von damals, nie ausgewertet.
Ach du Schreck.
Er kam aus Neuwied.
Das ist nicht weit weg.
Kurz nach dem Geldabwurf. Gestempelt nur einen Tag nach der Freilassung. Aber irgendwie wurde der nie beachtet.
Neuwied ist tatsächlich in der Nähe. Neuwied ist nett. Neuwied hat auch außen viele Häuser und Siedlungen oder Höfe, die außerhalb liegen, die in Alleinlage liegen, mit hügelig, wo du keine Menschenseele triffst, zum Verstecken perfekt.
Und zwar steht in dem Brief eine Zeile und zwar, ihr habt bezahlt, aber nicht alles bekommen. Keiner weiß, was das heißt. War das ein interner Hinweis oder ein zweiter Täter? Oder war das einfach nur ein schlechter Scherz, dass das so ein Trittbrettfahrer war? Ihr habt bezahlt, aber nicht alles bekommen?
Ja,
heute lebt Gina zurückgezogen. Sie hat nie öffentlich über die Entführung gesprochen. Nur einmal leise in einem Nebensatz sagte sie zu einer Bekannten, ich habe gelernt, dass Angst Geräusche macht.
Wenn die heute zurückgezogen lebt, ist die ganz schön traumatisiert. Ja. Und aus diesem Grunde halte ich die These von aus dem familiären Umfeld, also kann natürlich familiäres Umfeld sein, aber dass sie das gewusst hat, das wage ich zu bezweifeln. Für sie muss das wirklich schlimm gewesen sein. Ja. Denn sonst wäre die nicht so zurückgezogen. Dieses Zurückgezogen klingt nach, ich will das nicht nochmal erleben.
Ja, also Nina ist jetzt nicht nur der klassische Kriminalfall, sondern auch mal ein Fall mit Happy End. Finde ich auf der einen Art schön, auf der anderen Weise, wie du schon sagst, wenn die so zurückgezogen lebt, scheint da lange was in der Frau gebrodelt zu haben. Aber ich würde mich auch zurückziehen, weil wer weiß, ne, man hätte, glaube ich, bis heute selber immer Angst. In jedem Alter könnte dir das wieder passieren.
Ja, es ist auch so, dass Leute, die mit Geld oder Gold oder Juwelen zu tun haben, in extremem Maße gefährdet sind, ganz extrem. Ob sie nun nur den Geldtransporter fahren oder ob sie in der Bank arbeiten, in extremem Maß gefährdet. Ja. Und man kann im Grunde jedes Mal froh sein, wenn die Täter keine Toten hinterlassen.
Richtig. Der Fall ist ein Stück Deutschland der frühen 80er mit kalten Telefondrähten, Zugfahrten durch die Nacht und Angst im eigenen Wohnzimmer. Der erinnert uns daran, dass Gerechtigkeit manchmal leise verschwindet, so wie in der Dunkelheit. Und das war der Fall von Nina.
Ja, Nina von Gall, jetzt ein ganz berühmter Fall.
Die Lieben, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören.
Aber ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und passt auf euch auf. Lasst euch nicht klauen.
Genau. Und damit sagen wir danke, dass ihr da gewesen seid.
Dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.